Reingehört, der Kuragon-Podcast. Hier sind Daniela und Susanne. Gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei Kuragon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist.
Heute ist eine ganz besondere Folge. Eine, die ein Kapitel schließt und viele Geschichten öffnet.
Heute haben wir Tobias Altkämper zu Gast. In seiner Rolle als Sprecher der Geschäftsführung hat der Kuragon wie wohl kaum ein anderer geprägt. Verabschiedet sich nun schon bald aus dem aktiven Berufsleben.
Frei nach unserem Arbeitgeberversprechen, fachlich exzellent, menschlich sowieso, sprechen wir mit ihm über alles, was Kuragon jenseits der Fachlichkeit menschlich so ausmacht. Hallo Tobias, total schön, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns heute zu sprechen, nochmal mit dir gemeinsam zurückzuschauen und auch ein Stück weit nach vorne. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du heute Teil bist dieser lauschigen Runde und Teil dieses Gesprächs.
Ja, super. Also ich habe mir sehr gerne die Zeit genommen, bin sehr gerne dabei und freue mich auf das Gespräch mit euch.
Das freut auch mich, Tobias. Auch von mir nochmal ein Hallo. Und direkt natürlich die erste Frage. Und die kann nicht anders sein. Wie fühlt es sich an, hier zu sitzen mit dem Wissen, dass bald ein ganz neues Lebenskapitel beginnt?
Ja, schon fast ehrlich gesagt so ein bisschen mit so einer Frage gerechnet, die zum Einstieg. Und ich muss tatsächlich sagen, es sind so ein bisschen gemischte Gefühle, die mich umtreiben in den letzten Wochen und Tagen, weil je mehr ich Abschied nehme von Kollegen, Mandanten, Beiratsmitgliedern oder, desto mehr denke ich an die schönen Zeiten zurück und dann die vielen gemeinsamen Erlebnisse, die wir gehabt haben. Und habe da schon so ein bisschen Wehmut in mir, weil es dann doch schon wirklich auch, finde ich, sehr schöne Zeiten gewesen. Ich habe sehr gerne bei Kuragon, für Kuragon gearbeitet. Und auf der anderen Seite freue ich mich aber auch auf das, was da jetzt kommt, mit Umzug und vielen anderen Veränderungen. Und ich wechsle ja in dem einen oder anderen Fall so ein bisschen die Seite. Ich habe Anfragen für Aufsichtsratstätigkeiten und bin ganz gespannt auf die Perspektive von der Seite mal und mit dem Abschlussprüfer dann als Aufsichtsrat ins Gespräch zu kommen.
Ja, und auf gemeinsame Erlebnisse werden wir heute im Rahmen dieses Podcasts auch nochmal an der einen oder anderen Stelle zusammen zurückschauen. Jetzt wollen wir einmal wirklich zu den absoluten Anfängen zurückgehen. Wenn du an deine Anfangszeit im Unternehmen denkst, ganz spontan, ist ja jetzt schon eine Weile her, was war das damals für ein Gefühl? Hattest du eine Idee, was aus deiner Reise hier werden wird?
Dass da jetzt tatsächlich so ein etabliertes Unternehmen daraus entsteht oder entstehen wird, das habe ich mir nicht zu träumen gewagt, weil wir damals mit ein bisschen über 100 Mitarbeitern unterwegs gewesen sind, eher regional bezogen. Wir reden ja jetzt von 2000, das war ja mein Einstieg, 1. Januar 2000. Und dass wir da schon ehrgeizig gewesen sind, das war relativ schnell klar. Wir haben uns da schon gesagt, ach, wir wollen jetzt nicht das, was unser Vorgänger uns hinterlässt, verwalten, sondern wir wollen das gestalten und weiterentwickeln. Aber dass daraus dann später mal Kuragon wird, zum 1. Januar 2004 mit dem Zusammenschluss mit insgesamt 5 WP-Gesellschaften und wir trotz oder wegen der Fokussierung auf diese Branche Gesundheits- und Sozialwirtschaft, wir da so stark wachsen konnten mit unserer Spezialisierung, das hätte ich nicht erwartet, dass es so geht. Und gerade auch die letzten 5, 6 Jahre haben ja enormes Wachstum gezeigt und wirklich tolle Entwicklungen gehabt. Und da muss ich schon sagen, das ist schon sehr schön, bin sehr stolz darauf, muss ich wirklich sagen, auch darauf, dass die Mannschaft so mitgezogen hat. Man sieht ja, wir haben eine deutlich unterdurchschnittliche Fluktuation. Bei den Führungskräften haben wir eine ganz hohe Stabilität. Das zeugt eigentlich davon, dass wir bei Kuragon schon ein sehr gut eingespieltes Team sind und einen sehr guten Zusammenhalt haben.
Und das auch trotz, glaube ich, kann man sagen, des ja wirklich großen Wachstums. Da ist ja mit Sicherheit das Thema Unternehmenskultur und darum soll es ja heute auch gehen, ganz entscheidend. Und das war dir ja, glaube ich, auch schon immer so ein Herzensthema, dir und euch. Wenn du die Kuragon-Kultur heute betrachtest, was macht sie so aus deiner Sicht aus? Also gibt es was dir und euch immer besonders wichtig war?
Ich glaube, bei uns ist wirklich so, dass wir Werte haben, Respekt, Wertschätzung, Achtung gegenüber den Kollegen, die auch in Krisensituationen, also wenn das Unternehmen in der Krise ist, aber auch wenn Abteilungen, Geschäftsbereiche oder auch Kolleginnen und Kollegen in der Krise sind, dann tragen und halten. Also einer der Punkte ist, die ich immer wieder auch gesagt habe und wo wir uns wirklich dran gehalten haben, jeder bekommt eine zweite oder eine dritte Chance, wenn etwas nicht funktioniert. Es wird dann miteinander gesprochen, es wird drauf geguckt, es wird bewertet und es werden natürlich Veränderungen herbeigeführt, aber die werden gemeinsam herbeigeführt. Das ist nichts, wo wir sagen, so, das musst du jetzt so und so machen und das wird von oben runter regiert oder jemand wird rausgeschmissen sofort beim ersten Anlass. Ist ja überhaupt nicht so, sondern wir versuchen, das sehr gemeinschaftlich dann auch zu lösen. Das kommt manchmal so ein bisschen in die Nähe von großer Harmonie und wird bei dem einen oder anderen auch vielleicht ein bisschen kritisch gesehen. Aber das andere Extrem wäre komplette Ellenbogen-Mentalität und das ist nicht Curacon. Also das sind auch die Menschen, die wir einstellen, sind das nicht. Und das formt dann hinterher die Gemeinschaft. So ein Common Sense, den wir hier haben. Und ich glaube, das macht Curacon dann schon aus.
Ja, jetzt hast du die Kultur von Curacon schon gut in wesentlichen Grundzügen beschrieben. Und anfangs hast du auch dargelegt, dass ihr von Anfang an eigentlich viel verändern wolltet, viel bewegen wolltet, nicht verwalten, sondern gestalten. Gab es denn so einen Schlüsselmoment, in dem du dachtest, boah, jetzt haben wir wirklich was verändert, wirklich etwas bewegt? Kannst du dich an eine bestimmte Situation oder an ein bestimmtes Erlebnis erinnern?
Ja, ganz klar die Verträge, die wir unterschrieben haben zu Curacon. 2002 sind die Verträge unterschrieben worden mit dem Ziel, zum 1. Januar 2004 zusammenzukommen. Und wir hatten dann ziemlich genau 12 Monate Zeit, um 5 WP-Gesellschaften zu einer zusammenzubinden. Und das war schon so ein Moment, wo wir gesagt haben, wow, das ist jetzt echt auch für die Branche, also für unsere Branche, also für die WP- und Beraterbranche, aber auch auf jeden Fall, glaube ich, für die gesunde Sozialwirtschaft ist das schon ein besonderer Moment gewesen, weil da etwas entstanden ist in dem Moment. Und das war halt auch wirklich eine Fügung des Schicksals, dass da Protagonisten zusammengekommen sind, die ungefähr alle im gleichen Alter waren und keiner irgendwie darüber nachgedacht hat, wie er jetzt die letzten 5 Jahre oder die letzten 10 Jahre irgendwie auf dem Ruhekissen verbringen will, sondern alle haben gesagt, so, jetzt Gas geben. Spaß haben und gucken, wie wir den Markt bearbeiten können. Und, aber das war eben alles immer sehr gemeinschaftlich getragen, immer sehr kooperativ. Und das war so eine Grundstimmung, die uns über einige Jahre gut getragen hat und so den Schwung mitgegeben hat für den Aufbau von Curacon. Diese Entwicklung, die Curacon genommen hat seit 2004, schildere ich auch regelmäßig, wenn ich bei den Einführungstagen. Wir führen ja seit einigen Jahren in quartalsmäßigen Abständen für die neuen Kolleginnen und Kollegen sogenannte Einführungstage durch. Und der erste Tag ist damit davon geprägt, dass wir große Vorstellungsrunde machen. Und da wird dann jetzt nicht nur eine persönliche Vorstellung läuft da, sondern eben auch eine Vorstellung des Unternehmens. Und das ist mir immer ein besonderes Anliegen, die letzten Jahre vorzustellen und auch die Entwicklung seit 2004 deutlich zu machen. Und das mache ich immer deshalb, weil für mich immer so ein Satz gilt, keine Zukunft ohne Herkunft. Und wenn jemand, der neu bei Curacon anfängt, zukünftigen Entscheidungen verstehen will und einordnen möchte, dann ist nach meinem Dafürhalten wichtig, dass er weiß, wo wir herkommen, welche Entwicklung Curacon genommen hat und wie die langen Linien sind, die Curacon ausgemacht haben.
Sehr schön. Und du hast jetzt zweimal schon Gesundheits- und Sozialwirtschaft erwähnt als, und ich glaube, es ist eben mehr als nur die Branchen, für die wir arbeiten, sondern es ist eben auch Teil unserer Kultur und eben auch Teil dieses Gründungsmomentes, wo ihr gesagt habt, okay, wir committen uns jetzt in dieser Richtung. Und ich glaube, das ist so ein Kern der Kultur, an dem nie gerüttelt wurde und der auch dir immer besonders wichtig war. Wie ist deine Sicht da drauf, auf unseren Branchenstolz?
Ja, also es sind zwei Punkte. Das eine ist sozusagen der professionelle Blick darauf. Mein alter Chef hat das immer so genannt, besser spitz als breit. Also besser in der Tiefe und dann sehr gut sein als breit und alles irgendwie so ein bisschen können. Und das ist eigentlich so meine Devise gewesen, die letzten 25 Jahre zu sagen, lass uns in einer Branche sehr gut sein und da alles abdecken und dann in einer gewissen Weise Marktführer oder Themenführer oder was auch immer zumindest anstreben. Und das andere ist eben tatsächlich auch so ein Haltungsthema oder eine innere Überzeugung, dass das eine Branche ist, die mir persönlich sehr viel gibt und ich glaube auch ganz vielen Kolleginnen und Kollegen etwas gibt. Ich habe immer so den Eindruck, dass wir viele Überzeugungstäter bei uns haben, die wirklich sehr gerne zu uns kommen, weil sie eben den Wunsch verspüren, in der Branche irgendwie tätig zu sein und mit ihren Kompetenzen, also mit ihren betriebswirtschaftlichen, juristischen, steuerlichen Kompetenzen zu uns zu kommen und für unsere Mandanten etwas zum Positiven zu bewirken. Viele Stimmen immer mal wieder gehört, ja, was kann man schon als Wirtschaftsprüfer bewirken oder als Prüfungsassistent Gutes bewirken? Sehr, sehr viel, finde ich. Jeder trägt zum Prüfungsurteil bei, jeder trägt zum Bestätigungsvermerk am Ende des Tages bei und der Bestätigungsvermerk ist für jedes Gremium, für jeden Träger enorm wichtig, verlassen sich sehr, sehr, sehr gut auf uns als Abschlussprüfer, weil wir denen eben, so wie es in unserem Claim ja schon zum Ausdruck kommt, wir eben Sicherheit geben. Und auf dieser Basis eines qualitativ gut ausgeführten Testats oder einer qualitativ gut ausgeführten Prüfung werden eben weitreichende Entscheidungen getroffen. Und wir sind in einer Branche dann eben oder haben uns auf eine Branche fokussiert, die definitiv gesellschaftlich eine extrem hohe Relevanz hat. Insofern glaube ich, ist unser Spruch, den wir ja brauchen zur Personalakquise, die Besten für die Guten, ist genau das Richtige. Das ist genau der Punkt, den wir suchen, die besten Betriebswirte, die besten Steuerexperten, die besten Wirtschaftsprüfer, die besten Juristen für die Guten dieser Branche in der Sozialwirtschaft und natürlich der Gesundheitswirtschaft.
Das kann ich schon beitragen. Das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage. Genau, du hattest vorhin am Anfang schon mal die Strategieprozesse erwähnt, die wir durchlaufen haben in den letzten Jahren. Und kennzeichnend dafür war ja vor allem, dass nicht Top-Down-Strategie festgelegt wurde, sondern dass in diesen Prozessen eben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen wurden. Mhm. Also Strategie ist sozusagen bottom-up entstanden. Das war ja Kernmerkmal dieser Strategieprozesse, die durchgeführt wurden. Was war für dich denn der schönste Moment, in dem dieses Vertrauen in Mitarbeiter spürbar wurde, dass einfach alle mitgenommen wurden und dass ihr nicht als Geschäftsführung festgelegt habt, so werden wir jetzt die nächsten 5 Jahre losmarschieren, sondern dass es eben genau dieser Bottom-up-Ansatz war, den ihr verfolgt habt?
Ach, es gibt, glaube ich, nicht den Moment, den man da festhalten kann. Das ist ja alles ein Prozess. Das war ja sowohl 2019/20, als wir die Strategie 360 Grad entwickelt haben, war das ja ein längerer Prozess, bis wir da hingekommen sind. Und ich muss gestehen, der war sogar noch für mich intensiver als der, den wir im vergangenen bzw. vorvergangenen Jahr angestoßen haben, weil wir durch diese 2 Tage, die wir so konzentriert zusammengesessen haben und wirklich ja alle Mitarbeiter, die ein Interesse dazu hatten, mitzutun, ja dann auch in Münster anwesend waren und wir daraus aus Hunderten von Karten und Flipcharts und so weiter dann versucht haben, eine gute Strategie zusammenzubauen. Und dann sind wir größer und größer geworden und im vergangenen Jahr waren wir auf einmal dann, als wir den Strategieprozess eingeleitet haben, 500 Leute oder 450 Leute irgendwie so in dieser Größenordnung. Und da war dann schon klar, dass wir so eine große Aktion, wie wir sie 5 Jahre zuvor gemacht hatten, gar nicht nochmal wieder hinbekommen können. Und dann haben wir es ja auf verschiedene Arbeitsgruppen verteilt und das dann online und so. Und natürlich hat jeder, das finde ich nach wie vor sehr, sehr gut und auch sehr sinnvoll, hat jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter die Gelegenheit und die Chance bekommen, mitzumachen. Aber es war nicht mehr so dieses große gemeinschaftliche Moment, das wir 2019 gehabt haben. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass diese Richtung, also Bottom-up-Strategie zu entwickeln, am Ende des Tages immer noch mehr trägt als eine Vorgabe, die aus der Partnerschaft, aus der Geschäftsführung kommt und so Wasserfallmethode im Grunde nach wie vor ist. Das ist, glaube ich, mittlerweile überkommen.
Der Strategieprozess ist damit zweifellos ein Format, in dem Kultur bei uns sehr spürbar und erlebbar ist. Du hast eben gesagt, gemeinsam auf den Weg machen. Das machen wir ja nicht nur im strategischen Sinne, sondern sogar im physischen Sinne. Machen wir uns manchmal gemeinsam auf den Weg. Die großen Firmenausflüge hier, Amsterdam oder Leipzig, die internen Events, die gemeinsamen Aktionen, also dieses Thema Kultur erlebbar machen, ob nun im Strategieprozess oder auch völlig darüber hinaus, ist ja total prägend für die Curacon-Kultur. Was war euch daran so wichtig?
Ja, dieses Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Also wir haben ja 14 Niederlassungen und davon sind einige jetzt nicht so groß, wie wir die in Münster und Ratingen beispielsweise haben, sondern sind auch etwas kleinere Niederlassungen und denen auch ganz klar zu vermitteln, wir sind eine große Gruppe. Wir sind ein großes Unternehmen und es sind nicht nur die 10, 15 in einer Niederlassung, sondern wir sind 500 oder 550 mittlerweile im Unternehmen. Das war mir ganz wichtig. Es war mir aber auch immer wichtig, eine Information zu geben darüber, wo wir stehen. Was sind unsere wirtschaftlichen Eckdaten? Wie haben wir uns entwickelt? Aber auch, was ist noch zu tun? Also den Blick nach vorne, der ist immer sehr wichtig gewesen. Und das ist dann irgendwie, wenn man es in einer großen Gruppe und in einer großen Gemeinschaft erzeugt, hat das immer noch mal eine andere Wirkung. Das ist eine andere Verbundenheit. Ich finde, das ist schon so auch ein Moment, dass der eben auch Kultur ist, dass wir so etwas gemeinsam entwickeln und dass wir auch eine hohe Bindung schon auch erzielen, entweder zum Unternehmen oder zur Branche. Auch dann, wenn Kolleginnen und Kollegen sich einen neuen Arbeitgeber suchen, trotzdem noch eine Verbindung zu Curacon haben. Man sieht das an vielen LinkedIn-Posts oder an anderen Beziehungen. Dass es sehr selten ist, dass man irgendwie wirklich nachhaltig im Bösen auseinandergeht, sondern es bleibt immer irgendwie noch so eine Verbindung, ein Gefühl, also dieser Curacon-Spirit, der trägt auch noch nach.
Bei den ganzen Events und bei all diesen Aktivitäten, in denen wir gemeinsam Kultur erleben, sticht das Trainingscamp wahrscheinlich so ein bisschen raus, weil es auch so ja nochmal strategisch gegründet wurde, um zwei Dinge miteinander zu vereinen. Also Trainingscamp bedeutet ja auch, dass da noch was anderes drin steckt. Das heißt, also Trainingscamp, 500 Menschen an einem Ort, das muss man ja auch erstmal schaffen. Wie kam die Idee dazu, das einzuführen?
Also die Idee kam ja im Grunde auch aus dem Strategieprozess 1920, in dem irgendwie so das Feedback dazu war, Mensch, sowas wie hier, das müssten wir eigentlich regelmäßig machen. Und dieses Gefühl von ein Curacon müsste regelmäßig gelebt werden. Wo ist dann die Idee gekommen, Mensch, lass uns das doch bitte mal jährlich machen. Zeitlich etwas weniger aufwendig als bei einem Betriebsausflug. Und dann kann man das eben gut verbinden mit fachlich-inhaltlichen Schulungen, mit einem strategischen Update, mit Zahlen, Daten, Fakten und natürlich ganz viel gemeinschaftlicher Zeit, die man auch in den Geschäftsbereichen miteinander verbringt, um über unterschiedliche Themen zu sprechen und sich auch tatsächlich über Entwicklungen bei unseren Mandanten auf den neuesten Stand zu bringen und so ein ganzes Potpourri an verschiedenen Themen zu haben. Bis hin zu einem schönen gemeinsamen Abend, wo man zusammen nochmal das eine oder andere Glas Bier trinkt und zusammen feiert.
Ja, und bis heute ist es ja ein Erfolgsformat. ja. Ein Begriff, der eng mit dir verbunden ist, ist Empowerment. Was bedeutet das für dich?
Zunächst mal tatsächlich richtig, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, in einer wachsenden Organisation ist Empowerment ein zentraler Erfolgsbestandteil. In einer kleinen Organisation kann man, muss man nicht, halte ich auch nicht mehr für zeitgemäß, aber kann man auch noch durch allein die Führungskräfte ein Unternehmen nach vorne bringen, indem man sagt, so bitte tu das und das und wir machen das jetzt von A nach B und so weiter. In einer wachsenden Organisation funktioniert das nicht mehr. Das ist viel zu großer Koordinationsaufwand. Und in dem Sinne bedeutet Empowerment, die Kolleginnen und Kollegen dahingehend zu befähigen, dass sie Entscheidungen die vorher abgesprochen werden, in welchem Rahmen und welchem Umfang und so weiter, aber Entscheidungen selber treffen und sich damit auch ein Stück weit viel stärker mit den Entscheidungen und den Dingen, die sie tun, identifizieren können. Und die Führungskräfte müssen auch lernen, das ist, glaube ich, die Gruppe, die den größeren Lernanteil haben wird, weil die müssen viel Themen abgeben und viel Vertrauen aufbauen, dass die Dinge richtig laufen. Und sie müssen auch eine Fehlertoleranz mitbringen und sagen, okay, hat jetzt nicht ganz so funktioniert, war vielleicht ein bisschen zu empowered. Aber die Grundidee ist richtig und wir halten daran fest und dann muss man darüber reden, was schiefgelaufen ist und dann wird es beim nächsten Mal hoffentlich besser. Man hat das schön gesehen, fand ich jetzt auf dem letzten Trainingscamp, wenn man sich die Referenten vor 3 Jahren anschaut, die vorgetragen haben und die Referenten, die jetzt beim letzten Mal vorgetragen haben, waren es vor 3 Jahren überwiegend Führungskräfte, die vorgetragen haben. Beim letzten Mal war es schon so, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen mitgemacht haben, auch bei der Entwicklung der Formate mitgemacht haben und Ideen eingebracht haben. Und ich glaube, das war auch mit ein Erfolgsfaktor dafür, dass gerade das letzte Trainingscamp so erfolgreich oder so sehr positiv aufgenommen worden ist.
Ja, und zu Empowerment gehört ja wirklich dieses Bestärken, also auch das Zutrauen stärken, was da, glaube ich, gut funktioniert hat. Es bedeutet auch Freiräume zu geben, Raum für Veränderung zu bieten. Und das bringt uns vielleicht noch zu einer weiteren Facette von Kultur, denn Empowerment ist ja auch eine Facette von Kultur. Aber eine weitere Facette von Kultur ist vielleicht das Thema Innovationskultur. Also auch das braucht Freiräume und Raum dafür. Wie siehst du diesen Aspekt, diesen Raum für Neues?
Ja, also hättest du mich das vor 1,5 Jahren gefragt, hätte ich ganz klar gesagt, ach, da haben wir wirklich noch ganz großen Bedarf, da könnten wir noch viel mehr machen und können noch innovativer unterwegs sein. Wobei ich mich immer gefragt habe, wo fängt Innovation bei einer VP-Gesellschaft an? Wir entwickeln ja jetzt nicht irgendwie technische Dinge, die tatsächlich einen Fortschritt erzeugen. Gleichwohl können wir uns natürlich innovativ mit bestimmten Themen auseinandersetzen und auch neue Beratungsansätze oder Prüfungsmethodik innovativ angehen, die auch tatsächlich für uns einen inhaltlichen Fortschritt bedeuten. Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt seit dem letzten halben Jahr oder Dreivierteljahr sehe ich gerade durch die Einbindung von KI und verschiedenen KI-Tools bei uns, sehe ich schon erhebliche Fortschritte, dass wir und vor allen Dingen auch diese Haltung mit Neuem umzugehen, finde ich so sehr positiv. Und tatsächlich freut es mich so, dass die Dinge, die neu auf den Weg gebracht werden, auch ankommen, angewendet werden und auch eine Wirkung erzeugen. Also wenn wir uns anschauen, dieses große KI-Tool Curio, was wir jetzt seit November einsetzen und was so eine Plattform dann mal werden kann, enorme Popularität bekommen. Es wird von vielen angewendet und hat eine hohe Akzeptanz. Und das Gleiche gilt für verschiedene Tools, die in der Wirtschaftsprüfung eingesetzt werden, wenn ich mal Innovation verstehe als Haltung für Neues und Offenheit für Neues, dann glaube ich, sind wir schon sehr innovativ.
Finde ich auch. Also kann ich auch nur so unterschreiben. Gibt es denn etwas, das du privat aus der Zeit hier mitnimmst? Vielleicht eine Haltung, ein Spruch, eine Gewohnheit?
Also der Job prägt einen Menschen natürlich. Und ich finde es immer wieder ganz interessant. Meine Frau sagt manchmal, jetzt sprichst du mit mir in der Kurakon-Stimme. Also, was ich natürlich überhaupt nicht bewusst mache und ich gar nicht so merke, aber es gibt irgendwie offensichtlich einen anderen Tobias privat als den bei Kurakon. Und das drückt sich in Stimme aus. Ist mir natürlich überhaupt nicht bewusst. Wie gesagt, also ich glaube schon, das Unternehmen und die Tätigkeit hat mich sehr geprägt. Und wenn ihr den Tobias vor 25 Jahren kennengelernt hättet, würdet ihr sagen, das ist aber ein ganz anderer. Wird mir zumindest von vielen Freunden, aber auch von vielen Kollegen bestätigt. Und das ist schon auch so, dass ich viele private Beziehungen durch Curacon geknüpft habe.
Sehr schön. Ich hoffe, dass du auch mit Curacon immer freundschaftlich verbunden bleibst,
also
auch
bestimmt.
Mit uns in Gänze. Und deswegen fragen wir dich natürlich noch, was wünschst du dir denn für Curacon? Was wünschst du dir für uns in den nächsten Jahren?
Also ich wünsche mir, dass die Kultur und das Wesen von Curacon so bestehen bleibt und sich trotzdem verändert, aber im positiven Sinne weiter verändert. Also was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass das, was wir jetzt haben, konserviert wird. Sondern Curacon hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass wir uns verändert haben, dass wir uns angepasst haben an neue Situationen, dass wir geguckt haben, was sind neue Management-Techniken, was sind neue Kommunikationsformen und so weiter und so weiter. Da waren wir, glaube ich, immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr veränderungsbereit. Und diese Veränderungsbereitschaft, das würde ich mir wünschen, dass die weiterhin bei Curacon bestehen bleibt. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass das Unternehmen weiterhin sehr erfolgreich sein wird und dass die 100 Millionen, die irgendwann mal anstehen als Umsatzgröße, dass die gut erreicht werden können.
Das ist ein Ansporn. Wir können dich nicht rausgehen lassen ohne die Frage, was du persönlich jetzt als nächstes vorhast. Worauf freust du dich in deiner neuen kommenden Lebensphase?
Auf ganz viele Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt das und das und das machen. Ich habe vor, natürlich viel zu reisen. Das sagen aber alle, die irgendwie in den Ruhestand wechseln, die sagen ja immer alle, ja, wir wollen ganz viel. Also ich werde mir kein Wohnmobil kaufen und damit durch Europa reisen. Aber wir werden schon, meine Frau und ich werden schon viel reisen. Ganz kurzfristig steht erstmal an, dass wir ein gemeinsames Haus in Hamburg suchen wollen und ich dann einen Umzug zu bewerkstelligen habe, vor dem mir ehrlich gesagt noch ein bisschen graut. Zusammengetragenen Sachen der letzten, keine Ahnung, 2, 3 Jahrzehnte auszumisten und damit dann umzuziehen. Und dann gibt's ganz viele Kleinigkeiten, die, wo ich mir gedacht habe, die sind eigentlich in den letzten Jahren deutlich zu kurz gekommen. Das ist natürlich häufiger die Kinder sehen und Kinder besuchen, dass ich tatsächlich besser Golf spielen möchte, dass ich besser kochen möchte, dass ich besser Französisch sprechen möchte, dass ich besser fotografieren möchte und solche Sachen. Also es sind alles so Themen, wo ich denke, ach, da kann ich mir wunderbar die Zeit mit vertreiben. Und ich bin kein Typ, der sich irgendwie nicht auch mal mit einem Buch den ganzen Tag gut verdrücken kann. Und Daniela, du hast das vor einiger Zeit mal gesagt, Langeweile ist ja kein Schimpfwort. Und ich interpretiere das auch so, dass ich eine Langeweile habe, um Dinge anzugehen.
Klingt auf jeden Fall nicht langweilig, was du vorhast. Wir sehen dich super golfend mit einem Buch in der Hand, reisen um die Welt.
Genau.
Danke, Tobias, für deine Zeit und für dieses
sehr gerne.
Gespräch.
Ja, und danke und alles, alles Gute. Und danke für alles.
Ich auch.
Alles wir wünschen dir eine tolle Zeit.
Ja,
das war unser Reingehört für heute. Auf bald!